Guten Morgen. Schön, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen. Und wir hatten letzte Woche mit dem Thema Anbetung angefangen, wo es das erste Mal im Alten Testament vorkommt. Und es war diese ergreifende Szene zwischen Abraham, Gott und seinem Sohn Isaak, wo es darum ging, mit dieser Frage auch verbunden, bist du bereit, das, was du denkst, was dich ausmacht, was dir das Wichtigste ist, Gott zu geben? Und im Prinzip ging es darum, alles Gott zu geben. Auch das, was ich meine, was ich bin, was ich habe, was meine Zielführung ist, das, was auch mein Lebensinhalt durchaus sein kann, das alles Gott hinzulegen. Und wir haben dann letzte Woche auch das Ganze angeschaut und da kam auch raus, dass Abraham im absoluten Vertrauen auf Gott das getan hat. Er wusste, dass er Isaak auch von den Toten auferstehen lassen kann, obwohl er nicht das direkte Versprechen hat, dass er es macht. Aber er wusste, dass Gott allmächtig ist und alles in der Hand hält und immer auch einen Plan mit uns hat, auch wenn es nicht immer einfach ist. Anbetung, alles Gott anbefehlen, schwierige Situation, herausfordernde. Und dann am Ende haben wir dann auch den letzten Punkt gehabt, Gott versorgt oder Gott hat einen Weg. Und es war mit dem Widder dann, den man dann opfern konnte. Auch dafür hatte Gott gesorgt, im Großen wie im Kleinen. Heute geht es weiter mit der Themenreihe Anbetung. Und zwar mit dem Gedanken Auswirkungen der Anbetung. Was passiert denn mit mir, mit meinem Umfeld, wenn ich anfange, Gott anzubeten? Und das haben wir auch letztes Mal schon betrachtet, Anbetung ist ja jetzt nicht, in Anführungszeichen, nur singen. Ne? Also nicht, dass ich das herabschätzen will. Es ist nicht nur Bibellesen, es ist nicht nur, sondern es ist die Komponente aus vielem. Es ist das Wort, natürlich auch der Gesang, Gott die Ehre zu geben. Aber es ist mein ganzes Leben. Ich bete Gott mit meinem Leben an, indem ich nach ihm schaue, auf ihn blicke, nach dem handle, was er mir sagt. Das ist Anbetung in der Bibel. Und jetzt muss ich gerade ein bisschen, wir machen ja heute Abend wieder Gemeindebibelschule, wo Jesus diese Anbetung Gottes im Garten Gethsemane durchbetet und durchringt und durchkämpft, bis hin, dass er Blut schwitzt. Das machen wir heute Abend in Matthäus 26. Und es hat mich tief bewegt, immer mal wieder mehr davon, aber es hat mich tief bewegt, wie Jesus diese Dinge, die da kamen, auch durchbeten musste, auch dieses Leid. Und wie er letztendlich dann ein Ja dazu finden musste. Und er hat es dreimal gebetet, lass den Kelch an mir vorübergehen. Und am Ende hat er ein Ja. Und wisst ihr, was das Interessante ist? Er hat Todesangst, er schwitzt Blut. Und als er dieses Ja hat zu Gottes Weg, der nicht immer einfach ist, ist er völlig ruhig. Weil er weiß, das ist jetzt alles in Gottes Hand. Das Leid, Schmerz, Verrat, wie schon gesagt, dazu in der Gemeindebibelschule mehr. Welche Auswirkungen hat es auf mich und mein Umfeld, wenn ich anfange, Gott aktiv anzubeten? Das heißt, mit allem, was ich bin, mit allem, was ich tue. Und ich möchte mit euch heute Morgen eine Geschichte betrachten und die steht in Apostelgeschichte 16. Wir machen da nur einen Ausschnitt draus aus Apostelgeschichte 16. Ihr kennt es, Paulus und Silas im Gefängnis, Apostelgeschichte 16, die Verse 16 bis 34. Und ich möchte es euch gerade vorlesen. Es geschah aber, als wir zur Gebetsstätte gingen, dass uns eine Magd begegnete, die einen Wahrsagergeist hatte. Sie brachte ihren Herrn großen Gewinn durch Wahrsagen. Diese folgte dem Paulus und uns nach und schrie und sprach, diese Menschen sind Knechte Gottes des Höchsten, die euch den Weg des Heils verkündigen. Dies aber tat sie viele Tage, Paulus aber wurde unwillig, wandte sich um und sprach zu dem Geist, ich gebiete dir im Namen Jesu Christi von ihr auszufahren und er fuhr aus zu derselben Stunde. Als aber ihre Herren sahen, dass die Hoffnung auf ihren Gewinn dahin war, griffen sie Paulus und Silas und schleppten sie auf den Markt zu den Vorstehern. Und sie führten sie zu den Hauptleuten und sprachen, diese Menschen, die Juden sind, verwirren ganz und gar unsere Stadt und verkündigen Gebräuche, die anzunehmen oder auszuüben uns nicht erlaubt ist, da wir Römer sind. Und die Volksmenge hob sich zusammen gegen sie und die Hauptleute rissen ihnen die Kleider ab und befahlen sie mit Ruten zu schlagen. Und als sie ihnen viele Schläge gegeben hatten, warfen sie sie ins Gefängnis und befahlen dem Kerkermeister, sie sicher zu verwahren. Dieser warf sie, als er solchen Befehl empfangen hatte, in das innere Gefängnis und befestigte ihre Füße im Block. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobsangen Gott. Und die Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden, und sofort öffneten sich alle Türen und alle Fesseln lösten sich. Als aber der Kerkermeister aus dem Schlaf aufwachte und die Türen des Gefängnisses geöffnet sah, zog er das Schwert und wollte sich umbringen, da er meinte, die Gefangenen seien entflohen. Paulus aber rief mit lauter Stimme und sprach: Tu dir kein Leid an, denn wir sind alle hier. Er aber forderte Licht und sprang hinein, und zitternd fiel er vor Paulus und Silas nieder. Und er führte sie heraus und sprach: Ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie aber sprachen: Glaube an den Herrn Jesus, und du wirst gerettet werden, du und dein Haus. Und sie redeten das Wort des Herrn zu ihm, samt allen, die in seinem Haus waren. Und er nahm sie in jener Stunde der Nacht zu sich und wusch ihnen die Striemen ab und ließ sich taufen und all die Seinen sogleich. Und er führte sie hinauf in sein Haus, ließ ihnen den Tisch decken und jubelte, an Gott gläubig geworden mit seinem ganzen Haus. Wir haben hier eine wunderschöne Geschichte, die man auch gerne in der Jungschar macht. Kleiner Tipp, man kann es super mit Lego nachstellen, so ein Gefängnis bauen, Paulus, Silas singen, Lego kaputt und dann geht's los. Fand ich immer ganz schön, mache ich auch immer wieder gerne. Aber es ist eine Geschichte, die sehr, sehr bewegend ist, was Anbetung mit einem macht und was es für Auswirkungen haben kann auf alle in meinem Umfeld. Und wir sind hier in Philippi. Ihr kennt den Brief an die Philipper, die enge Verbindung auch zwischen Paulus und den Philippern mit dem Brief der Freude. Und da haben wir vorher die Lydia, die Purpurhändlerin, Farbe der Macht, Purpur, die da auch eine enge Verbindung zur Gemeinde hat. Und sie sind dort in dieser, Philippi war eine Veteranenkolonie nach dem römischen Bürgerkrieg gegründet und war für ex-römische Legionäre gedacht, die dann eben ihre Rente in solchen Veteranenkolonien verbracht haben, so ein kleines Stück Acker bekamen nach 21 Jahren Dienst in der Legion. Dementsprechend war die Stimmung auch in Philippi manchmal ein bisschen militärischer, wie man dann auch hier sieht, obwohl es dann auch spannend ist, als sie erfahren, dass es römische Bürger waren, die sie geschlagen haben. Da kommen sie ganz schön in Schwitzen. Das war nämlich Unrecht, das durfte man nicht nach römischem Recht. Aber es fängt an mit diesem Widerstand gegen Anbetung. Es fängt damit an, dass da ein Wahrsagergeist ist, eine dämonische Macht, mit dem viele Menschen Geld verdient haben. Und dieser Wahrsagergeist, das gab es immer wieder, gibt es auch heute noch, die können Dinge vorhersagen und es war Riesengewinn und Geschäft. Und eins muss uns klar sein, wenn du anfängst, mit Christus ganzheitlich zu leben, also dass wir nicht nur Christus auf Gottesdienst beschränken, auf Bibellesen, auf Hauskreis, sondern anfangen in meinem Umfeld, Arbeit zum Beispiel, oder in der Familie, wo es vielleicht nicht immer ganz einfach ist, dann gibt es da Widerstand, dann hat da jemand was dagegen. Übrigens hier ganz subtil, gell? Das ist gar nicht so offen, weil der sagt ja die Wahrheit. Das ist ja erstmal so gar nicht so schlimm, aber wir kommen noch drauf, was das bedeutet auch. Aber der Punkt ist, dass da, wo wir anfangen, Gott ganz zu vertrauen und sein Leben anzubefehlen, trotz der Umstände gibt es Widerstand. Da hat jemand was dagegen. Weil du bist dann ein Zeugnis von ihm. Du bist ein lebendiges Licht in einer Welt, die absolut finster ist. Und du bist mit einer Klarheit in deinem Leben, wo du sagst, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass er alles in der Hand hält und ich weiß, dass er einen Plan hat. Egal, wie es gerade läuft. Und wir haben hier auch eine Situation, da kommen wir ja noch dazu, da saßen die im Gefängnis, nachdem sie geschlagen wurden. Da war nichts nach Lobpreis und 45 Minuten singen und schön ist mit Gott. Aber sie haben die Entscheidung trotzdem getroffen, weil sie gesagt haben, mein Leben gehört ihm. Und was ist denn Anbetung? Kolosser 3, 17 schreibt es mal so schön. Und alles, was ihr tut, im Wort und im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. Alles, jeder Bereich gehört Gott, egal was wir tun, im Wort und im Werk. Und das alles im Namen von Jesus machen. Das im Namen von Jesus kommt aus dem Bankwesen. Das war eigentlich wie eine Gutschrift. Ich kann von ihm die guten Werke abheben, wie es Epheser 2,10 auch schreibt. Das heißt, das, was ich tue oder sage, kommt von ihm, nicht von mir. Das ist ja das, was Paulus gesagt hat. Ich predige mich doch nicht selber. Was hätte ich denn zu sagen? Sondern ich predige ihn. Und dann, und das ist immer eng verbunden mit dem Willen Gottes, sagt Dank. Danke, dass ich alles mit dir zusammen machen darf. Und auch hier nochmal, Gott ist jemand, der sich nicht rausnimmt. Gott will in allem der Herr sein. Die Frage ist, lassen wir es zu, dass er in allem der Herr ist? Jesus lieben heißt mit ihm aktiv leben. Und das alles, was wir da machen. Paulus und Silas haben das praktiziert. Sie waren unterwegs, wir müssen uns mal Apostelgeschichte anschauen, gingen sie erstmal in die Synagoge und haben anhand des Alten Testamentes Jesus ausgelegt. Neues Testament gab es ja da noch nicht, aber das Alte Testament ist voll mit Jesus. Und sie haben das immer ausgelegt und dann kamen einige immer zum Glauben, andere hatten da Schwierigkeiten und dann ging es auch oft über die Heiden, also die, die nicht aus dem jüdischen Kontext kamen. Und da haben wir echt solche Auseinandersetzungen immer wieder. Und hier haben wir diesen Wahrsagergeist, diesen Dämon. Und was sagt er denn? Diese Menschen sind Knechte Gottes des Höchsten, die euch den Weg des Heils verkündigen. Da würde ich jetzt so gar nicht widersprechen, wenn ich die Aussage so höre. Ja, das ist korrekt. Es ist übrigens für mich immer wieder unheimlich spannend, dass diese finsteren Mächte, gerade die dämonischen Mächte, ganz genau wissen, was Sache ist. Wir immer so, oh, ist Gott wirklich allmächtig, hat er das alles an? Der Teufel und die Dämonen, die wissen das. Die haben nie anders reagiert auf Jesus, wo Jesus diesen Legionen begegnet. Da sagen sie, oh bitte, willst du uns vor der Zeit schon quälen? Offenbarung 20 kommt es dann, wenn sie alle in die Hölle geworfen werden, das ist die Qual. Aber da kommen sie schon und sagen, willst du uns vor der Zeit quälen? Da gibt es keinen großen Actionkampf mit Lichtschwertern, wie man das manchmal so erwartet. Da ist ganz klar, Chef, Knecht, ach nicht mal Knecht, weit unten. Und auch hier, das, was hier verkündigt wird, ist die Wahrheit, das ist ja klar. Aber um was geht's? Erstens wissen wir nicht, und das ist das, wo wir uns da auch nicht drauf einlassen dürfen mit finsteren Mächten. Was waren die Motive und die Beweggründe, das so zu machen? Weil hier entstand ja dann wieder eine Verbindung zwischen diesem heidnischen, dämonischen Kult und Gott. Und da gibt es keine Verbindung. Wir können keine Brücken schlagen, keinen Grauschatten schaffen und keine Diplomatie. Weiß oder schwarz, das ist Jesus. Und wenn in Johannes steht, in ihm ist keine Finsternis, dann ist da kein Ansatz darüber, dass man auch nur ansatzweise eine Allianz machen könnte mit irgendeiner Macht. Keine Gemeinschaft mit der Finsternis. Und das ist auch das, was wir erleben. Und in Epheser 5,11 steht, und habt nichts gemein mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern stellt sie vielmehr bloß. Das ist das, was Paulus uns schreibt im Epheserbrief. Und natürlich Römer 12, wir sollen uns nicht gleichförmig machen mit der Welt. Das heißt nicht, dass wir in die Welt hinausgehen sollen und verkündigen und lieben sollen, sondern wir müssen aufpassen, wo Dinge verschmelzen, die nicht zusammengehören. Wo man dann doch wieder den Weg der Menschen geht, der Welt geht. Und eins ist klar, es ist immer unangenehmer, Jesus zu folgen. Das erleben wir auch hier in dieser Geschichte. Und was ist denn Anbetung in meinem Leben? Eine klare Linie zu ziehen, was Gott ist, was Welt ist. Und es gar nicht herablassend und es gar nicht irgendwie von oben herab, sondern in der tiefen Liebe und Verständnis, dass es nur einer ist, der wirklich gut ist und dass die anderen, die der Welt folgen, das auch brauchen. Diese Hoffnung, diese Liebe und Licht. Und das ist das, was wir unter Anbetung verstehen. Alles mit und für Jesus Christus. Und diese Magd, die macht es ja auch auffällig, ist ja nicht so, dass die um die Ecke kam und sagt, hey, pst, ihr seid ja die Diener des Höchsten, sondern sie schreit. Das griechische Wort ist hier so richtig Zetergeschrei, also so ein richtiges Gebrüll ist es. Das war damals in dieser Kultur so dieser Gedanke, wer schreit, hat Recht. So ein Urteil, das könnte man auch heute noch so ein bisschen, gell? Also ich höre das immer wieder, wenn du schreist, hast du nicht Recht. Okay, aber das ist dieses Rechtsanspruch, ich schreie und ich habe Recht, ich werde lauter, damit wird es noch richtiger, als ob richtig und falsch man steigern könnte. Aber das war so dieser Gedanke dahinter. Sie schreit die Wahrheit und jeder soll es hören. Und es spielt auch völlig gar keine Rolle für Paulus, was sie da schreit. Er hält es zwar einige Tage aus, aber Paulus wurde unwillig. Er wurde wirklich unwillig darüber. Es hat ihn gestört. Er wusste, dass das nichts mit seinem Herrn Jesus Christus zu tun hat. Er wusste, dass das ein Teil dieser Finsternis ist. Vielleicht musste es erstmal geprüft werden. Vielleicht hat er das im Gebet auch erstmal geprüft. Vielleicht musste er sich damit auseinandersetzen. Aber er war der, der unwillig wurde über dieses und es auch nicht toleriert hat in seinem Leben und dann sagt, ich gebiete dir im Namen Jesu Christi, von ihr auszufahren und er fuhr aus zur derselben Stunde. Prüfen, was Gott wirklich wohlgefällig ist. Prüfen, ob mein Leben im Einklang ist mit seinem Willen. Und egal wie geschmeidig und nett das alles immer daherkommt. Und es ist nicht immer unangenehm. Sünde ist nicht immer unangenehm. Dinge, die vielleicht uns auch herausfordern im Glauben, sind nicht immer unangenehm. Das kann unserem Ego schmeicheln. Das kann meinem Äußeren schmeicheln. Dass wir sagen, oh Marcel, wenn du sprichst, das ist so schön. Ich höre es trotzdem gern, keine Angst. Aber das ist so schön, wenn du das machst und so weiter. Mach weiter, mach mal noch das, mach mal noch dies. Also all diese Dinge, wo wir dann verführt werden, so Stück für Stück vielleicht uns auf weltlichen Maßstäben anzupassen. Aber Gott anzubeten, heißt in Wort und Tat in Einklang zu bringen, wie wir es ja auch gehört haben in Kolosser 3. Und zu sagen, ich habe da keine Gemeinschaft mit dem. Findest du auch so schön, ich gebiete dir im Namen Jesu Christi. Ne? Dieser Name hat Kraft. Das hat auch in unserem Leben, auch in unserem Gebet. Und das ist das, was, wo wir uns auch im Gebet ihm anvertrauen dürfen. Jesus, in deinem Namen, nicht in meinem Namen, in deinem Namen. Und du hast Kraft. Du bist allmächtig, allgegenwärtig und allwissend. Du bist niemals abwesend und du hast das alles in der Hand. In deinem Namen will ich leben. Auf deinen Namen, auf deine Hoffnung will ich vertrauen. Und dann lesen wir, und er fuhr aus zu derselben Stunde. Da gibt es auch keine Diskussion, auch kein großer Kampf. Der Dämon muss, dieser Geist muss weichen vor dem Willen Gottes. Und ich finde es so schön, ist ja Apostelgeschichte von Lukas geschrieben. Früher war ja das Lukas-Evangelium, Apostelgeschichte ein Buch. Man hat ja nur das Johannes-Evangelium dazwischen geschoben. Und es geschah, als wir zur Gebetsstätte gingen, können wir davon ausgehen, dass Lukas das erlebt hat, erzählt, wie er das da erlebt hat. Und wir merken das ja immer, gerade im Lukas-Evangelium oder in der Apostelgeschichte legt man viel Wert auf medizinische Dinge. Er war Arzt und bringt das und führt das auch immer wieder mit ein und führt es aus. Was passiert? Der Dämon fährt aus. Und jetzt sieht man, was die Welt manchmal so bewegt in Vers 19, aber als ihre Herren sahen, dass die Hoffnung auf ihren Gewinn dahin war, es geht ums Geld, um nichts anderes. Es ging auch nie um diese Magd, wie die da vielleicht drunter gelitten hat. Wir reden jetzt immer nur über diese Situation, aber die Magd hat ja einen Dämon in sich, das ist nichts Angenehmes. Aber die Welt will ihren Gewinn machen, wie Thomas es auch schon gesagt hat, ne? Man kann nicht zwei Herren im Dienen, das haben wir in der Bergpredigt, entweder dem Geld oder Gott. Und hier geht es um Gewinn. Und dann kommt etwas zustande, ne? Anstatt zu sagen, ja gut, wir suchen uns eine neue, ist dann natürlich Wut da. Ne? Da, wo man Gott folgt, ist klare, klare Konsequenz. Da, wo man Gott folgt, ist dann aber auch Widerstand. Und was machen sie? Sie bringen falsche Anschuldigungen vor. Wir lesen es dann ab Vers 20. Ne? Sie führten zu den Hauptleuten, also Verantwortlichen, diese Menschen, die Juden sind, verwirrten ganz und gar unsere Stadt und verkündigen Gebräuche, die anzunehmen, auszuüben, uns nicht erlaubt, da wir Römer sind. Das ist übrigens falsch. Das sind falsche Anschuldigungen, weil zu dieser Zeit auch die Christen noch unter einer Art jüdischer Sekte liefen und daher auch noch Freiheiten hatten, die damals bei Cäsar durchgeboxt hatten. Die Juden mussten nicht irgendjemand anders anbeten, sondern durften allein Gott anbeten. Aber man sieht, wie eng das verknüpft ist in diesen geistlichen Kämpfen. Lüge, Wahrheit, falsche Anschuldigungen. Und natürlich, wie das oft manchmal auch dann so läuft wie hier. Und sie rissen ihnen die Kleider ab. Ich stelle mir das schon sehr erniedrigend vor, wenn man jemand die Kleider runterreißt. Muss ich das so vorstellen? Ich finde es immer, finde es so schön, auch in der Bibel, das ist immer so, so ein Satz, ne? Man riss ihnen Kleider ab und schlugen sie und denkt man so, ja gut, ich war heute Mittag Spaziergang danach. Aber das ist gar nicht so, sondern es ist ja total ergreifend und schlimm, was da passiert. Man hat ihnen die Kleider runtergerissen. Jetzt kommen wir nochmal zum Schamgefühl. Das ist sehr ausgeprägt im jüdisch-christlichen Bereich, bei uns hoffentlich auch noch. Und dann wurden sie mit Ruten geschlagen. Und wir reden jetzt nicht von der Geißelung oder von der Bestrafung durch Juden. Es waren 39 Schläge immer. Man durfte nicht mehr als 40 machen und sie hatten immer Angst, man macht einen zu viel, dann machen wir lieber 39. Sondern man hat bei den Römern, war das reine Willkür. Man hat auch so lange geprügelt, bis jemand tot war. So wie der gut drauf war oder schlecht drauf war. Und wenn man sie geschlagen hat mit vielen Schlägen, dann heißt es, man hat sie richtig grün und blau und mit hoher Wahrscheinlichkeit auch blutig geschlagen. Einfach so. Nochmal der Text dann ab Vers 35 bekommt man raus, dass es rechtswidrig war. Es war allein, dass sie geschlagen wurde, war ungerecht. Man hätte römische Bürger, durfte man gar nicht einfach so züchtigen ohne einen Prozess. Darauf sprechen sie dann später ab und dann schieben sie sie ja schnell ab, bevor dann jemand draufkommt, es zu nachzuforschen. Aber diese Schläge, Anbetung haben wir gerade gesprochen. Und manchmal gibt es Widerstand und es fühlt sich manchmal auch wie Schläge an. Es fühlt sich manchmal an, als ob man blöd wäre. Ne? Wie kann man sowas glauben? Ist doch alles anders erwiesen. Es fühlt sich manchmal an, wie kannst du jetzt in so einer Situation, wo so viel schief geht, wo so viel Leid ist, noch an diesem Glauben festhalten? Und du stellst dir selber die Frage, ja, wieso eigentlich? Aber wisst ihr was? Gott, und das ist immer das, was wir auch in der Bibel erleben, was Jesus auch erlebt hat in Matthäus 26 im Garten Gethsemane und dann danach, Gott hat nie gesagt, dass es kein Leid gibt. Und schon gar nicht, wenn man ihm folgt, dass es kein Leid gibt. Aber Gott hat uns gezeigt, wie wir damit umgehen können. Und das ist das, was jetzt auch passiert. Und dann befahlen sie den Kerkermeistern, sie sicher zu verwahren. Dieser warf sie, als er einen solchen Befehl empfangen hatte, in ein inneres Gefängnis und befestigte ihre Füße im Block. Die waren im absoluten Sicherheitstrakt im Gefängnis. Und wir reden nochmal, wir reden in Antike von dem Gefängnis. Diese Gefängnisse waren ohne Fenster. Ohne Fernseher, unvorstellbar, das war finster. Man hat ein bisschen Stroh ausgelegt, dass man seine Notdurft dort verrichten konnte. Meistens ist man schon gestorben, wenn man im Gefängnis war, an Krankheiten. Es war Unrat, es war voller Ratten. Es war meistens mit Gesellen gefüllt, die auch nicht so gut drauf waren. Und sie sitzen da in diesem Gefängnis. Was macht man da? Geschlagen? Wir lesen nicht das davon, ob sie medizinisch versorgt sind. Vielleicht hat Lukas da erste Hilfe geleistet und erwähnt es nicht, ich weiß es nicht. Aber sie sind geschlagen und sitzen im Gefängnis. Und vielleicht, auch wenn wir so über das Thema Anbetung sprechen, vielleicht geht es dir ja gerade genauso, dass du dich wie in einem Gefängnis fühlst. Das können Belastungen sein, Trauer, Wut, vielleicht eine finanzielle Not, Sorgen über die Zukunft. Und es kann uns sehr, sehr einengen, unseren Raum sehr klein machen und uns immer wieder sehr beschäftigen und bewegen, dass wir gar keinen anderen Gedanken mehr fassen können als diese großen Sorgen, Ängste. Was macht man da? Was tut man? Wir haben immer wieder in der Bibel Aufforderungen, ihn anzubeten, zu loben und zu preisen. Und nichts anderes machen sie. Um Mitternacht aber, und sie sind sogar, ihre Füße sind noch befestigt im Block, das will ich gar nicht unterbinden, dass man das noch hervorhebt. Sie sind sogar ihre Füße, sie konnten sich nicht mal bewegen. Und das war nicht irgendwie so, ich habe mal vor kurzem eine Doku gesehen, dann haben sie, wenn sie die Polizisten in den USA, ich finde es immer spannend, bei den Deutschen geht nicht so viel, bei den Amerikanern, und dann haben die da so gebunden und dann stellen die extra noch die Handschellen ein, dass das lockerer ist, dass es nicht so eng ist. Da haben die damals nicht so unbedingt Rücksicht drauf genommen, ne? Wenn da irgendwas abstirbt, weil es da nicht mehr mit Blut versorgt ist, ist das einem wurscht. Da gab es dann auch keine Untersuchung. Also sie sind in diesem Block, aber was macht man da? Und am tiefsten Punkt treffen sie eine Entscheidung. Und liebe Geschwister, Anbetung ist immer eine Entscheidung. Das ist nicht abhängig von meinen Gefühlen, ist nicht abhängig von der Situation. Und es ist auch nicht abhängig, ob alles gut läuft, ob ich mich wohlfühle. Es ist von einer Sache abhängig. Bin ich bereit, den Blick auf Jesus zu richten? Bin ich bereit, auf ihn zu schauen, auch wenn alles andere dagegen läuft? Und was machen sie? Sie fangen an zu beten. Sie beteten, Paulus und Silas, und lobsangen Gott. Sie haben angefangen zu singen. Und das in einer Situation, wo mir wahrscheinlich der Gesang nicht unbedingt käme. Ich wollte dann vielleicht meinen einen Anruf haben, dass ich jemand, der mich herausholt, meinen Joker, irgendwas. Übrigens auch hier spannend. Es ist auch nicht so, dass Gott in die Situation reinkommt und sagt, wisst ihr was, Paulus und Silas und Co., wenn ihr jetzt anfangt, mich anzubeten, zu lobsingen, dann mache ich was. Das ist so dieses, wir sind immer auf dieses Ergebnis. Wenn Gott mir sagt, das und das würde passieren, klar kann ich dann anbeten. Ja, Jesus, du bist der Größte, Kaduf. Ja, das hat er aber nicht versprochen. Er hat nicht gesagt, wenn ihr das macht, passiert das, sondern was er gesagt hat, ist, ich bin da. Und ich glaube, das ist jetzt meine persönliche Theorie, mehr hat diese Lieder und dieses Gebet wahrscheinlich gar nicht beinhaltet. Danke, Jesus, dass du da bist, auch in meinem tiefsten und dunkelsten und finstersten Punkt. In meiner eigenen Finsternis, wo ich geschlagen bin, wo ich eingesperrt bin, wo ich mich nicht mal in diesem Gefängnis richtig bewegen kann, weil sie mich in den Block gelegt haben, rufe ich dich an und sage, danke, dass du da bist. Das ist Anbetung. Und ihr kennt Psalm 118, ich lese es gerne vor, Vers 5. Aus der Bedrängnis rief ich zu Jahwe, Jahwe antwortete mir in der Weite. Und das hebräische Wort für Bedrängnis ist enger Raum. Ich rief aus meinem engsten Raum, aus meinem vielleicht auch eigenen geschaffenen Gefängnis, rief ich zu Gott. Und er, was mit was antwortete er? Mit Weite, mit Größe. mit einem völlig neuen Horizont, mit einer anderen Perspektive. Ja, ich bin da. Ja, wenn du an mich glaubst, bist du gerettet. Ja, ich liebe dich. Auch wenn du jetzt denkst, niemand kann dich in diesem Moment lieben. Ich bin da. Das ist das, was Gott uns zusagt. Und als sie ihn anbeten und Lob singen, dann sind das wahrscheinlich ganz einfache Gebete. Und ich kann mir auch vorstellen, dass die körperliche Verfassung auch schwierig war, dass da stammelnde Worte dabei rauskommen. Wahrscheinlich war es kein flüssiges, rhetorisch perfektes Gebet. Und auch für uns, gerade in der Bedrängnis, im Gefängnis, wir müssen nicht immer perfekt rhetorisch beten. Und ich möchte auch ermutigen an alle, betet auch laut mit uns, lasst uns teilhaben. Und es ist völlig wurscht, wenn es Gestammel ist oder wenn wir manchmal, ich finde es auch manchmal schön, wenn wir beten, dann fällt mir der Name nicht ein und so weiter, als ob Jesus nicht wüsste, von wem ich bete. Gell? Jesus, der Karl, das weiß er doch. Ist völlig egal. Aber wir beten und haben einander teil. Und dieses Lied war sicher auch nicht perfekt gesungen. Also Silas, du machst den Tenor, dann machst Lukas der Bass, wenn du dabei bist, und der Paulus singt dann Sopran. Ich weiß es nicht. Aber das war einfach gesungen, weil sie es auf dem Herzen hatten und weil es aus dem Herzen kam. Ähnlich wie Maria, als sie kommt und dieses Öl auf Jesus ausleert. Einfach von Herzen. Eine völlig eigentlich peinliche Art und Weise, Jesus seine Liebe auszudrücken, aber sie liebt ihn und Jesus sagte, ihr werdet euch daran erinnern, was sie gemacht hat. Warum? Einfach, weil es die Liebe zu mir war. Und was hat das für Folgen? Es kommt ein Erdbeben. Ist nicht untypisch in der Gegend, muss man sagen, aber es ist schon eher untypisch, dass dann alle Türen aufgehen und der Block abfällt. Das muss man jetzt auch mal festhalten. Also das passiert normalerweise beim Erdbeben nicht. Aber die ganze Erde bebt. Die ganze Welt ist erschüttert. Paulus und Silas Welt werden in dem Moment auch erschüttert. Übrigens nochmal, das Erdbeben kam immer öfters vor und ich kann mir vorstellen, dass sie erstmal auch erschrocken waren, wenn man das so spürt, wie die Erde bebt. War ja jetzt vor kurzem jetzt auch bei uns Freiburg, Waldshut-Tingen gab es ja so ein Erdbeben und es ist erstaunlich, wir hatten auch mal ein Erdbeben erlebt. In der Klostermühle da in Koblenz gab es das auch immer wieder. Ich war gerade dabei, kein Bayer, sondern Römer anzumalen und so weiter. Und dann hat es gebebt, ne? Und der hatte dann plötzlich einen Schnurrbart. Das hatten aber nur die Gallier. Und ich so, nein. Und dann, ich habe gedacht, unten wäre der Heizkessel explodiert. Ne? Und dann war das ein Erdbeben. Und es war schon, also es hat mich schon beängstigt. Ne? Ich weiß auch nicht, wie die Häuser in Rheinland-Pfalz so gebaut sind. Aber meine ganze Welt war erschüttert. Und das ist genau das, was hier auch passiert. Diese Welt ist erschüttert und plötzlich öffnen sich Türen, die niemals aufgegangen wären. Und plötzlich lösen sich Dinge, es lösen sich Dinge im Block, die niemals einfach so abgegangen wären. Womit fing es an? Mit zu sagen, du bist mein Herr und mein Gott. Ich will mit dir leben. Ich vertraue dir, auch wenn jetzt alles dagegen spricht. Und plötzlich gehen Türen auf. Ich stehe vor der Tür, wie Jesus in Offenbarung sagt, mach auf. Und auch hier, wenn wir anfangen im Gebet sind, Gott kann Türen öffnen, wo du denkst, die ist vernagelt, die kriegt keiner auf. Türen manchmal im Herzen, wo es sagt, das ist so fest, da kann niemand hin, da kommt niemand rein. Gott kann Bindungen lösen, wo wir gedacht sind, das schaffe ich gar nicht, ich komme davon nicht weg. Gott kann das. Und es fällt einfach ab und es ist ein großes Erdbeben und die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert werden. Und wisst ihr, was das Spannende ist? Wir sehen natürlich jetzt von vielerlei Sache her, aber am Ende ging es ja darum, dass da jemand zum Glauben kommt. Der Gefängnisaufseher und sein Haus, die mussten trotzdem Jesus im Glauben annehmen. Also es war nicht so, dass sie das dann nicht annehmen mussten, aber ich kann mir vorstellen, wenn der Gefängniswärter das erzählt hat, waren alle auch begeistert. Wow, okay, das ist toll, das will ich auch. Aber das ist es. Und was ist es denn am Ende, wenn wir anfangen, im tiefsten Moment an Gott festzuhalten? Und das ist, schreibt man in Hebräer 10, 23, lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten, denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat, und lasst uns aufeinander Acht haben und uns zur Liebe und zu guten Anreizen, indem wir uns zusammenkommen, nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern und das umso mehr, je mehr den Tag herannahen seht. Was sagt denn hier der Hebräer-Schreiber? Er sagt, lasst uns unwandelbar. Das Problem ist, je nach Situation ändert sich mein Gottesbild. Je nach Situation, wenn ich da fröhlich bin, ist Gott gut. Wenn ich nicht fröhlich bin, wenn ich schlimme Dinge erlebe, ist Gott vielleicht nicht mehr gut. Und dann sagt ganz klar der Schreiber des Hebräerbriefs, lasst uns unwandelbar. Gott ist Gott. Das hat nichts mit deiner Situation zu tun. Ob es gerade gut läuft oder schlecht läuft. Gott ist Gott und das ist das Schöne. Er bleibt unveränderlich in seiner Liebe und seiner Treue. Und was ist es? Weil er ist treu. Und das ist es, was sie in diesem Moment vielleicht auch gesungen haben und gebetet haben. Danke, dass du treu bist, dass du da bist. Und lasst uns aufeinander Acht haben und uns zur Liebe und zum Guten anreizen. Ich finde es so schön. Ich provoziere dich heute, dass du Gutes tust. Ha, das wäre doch mal was für die Straße, gell? Du provozierst mich, ja, ich provoziere dich zum Kuscheln. Und das ist das, wo wir uns gegenseitig zum Vergeben, zum Lieben anhalten dürfen. Und natürlich auch uns zusammenkommen. Ja, darum brauchen wir das, dass wir uns gegenseitig nämlich helfen, weil Christsein allein wird keine große Liebe erzeugen. Ich brauche meinen Bruder und Schwester, um die Liebe zu erkennen. Manchmal auch zu prüfen, wie es gerade aussieht. Dass ich alleine super bin, das weiß ich. Aber wenn ich dann einen Bruder oder Schwester habe, wo es nicht so läuft, dann sagt Jesus, den liebe ich aber auch so wie dich. Und das ist das, was vielleicht war. Und dann kommt diese Auswirkungen. Erstens, die ganze Welt wird erschüttert. Türen gehen auf, wo vorher Türen zu waren. Und dann hören wir von diesem Gefängniswärter. Und der Kerkermeister, der hat jetzt ein kleines berufliches Problem. Denn er geht davon aus, dass alle Gefangenen abgehauen sind. Und wir müssen es auch wieder in der römischen Kultur sehen. Das ist nicht so, dass da eine Mahnung kommt oder eine Kündigung. Er haftet mit seinem Leben, dass die alle dort sind. Und wir sind gerade in der römischen Kultur, er zog das Schwert und will sich umbringen. Das galt als ehrenhaft, der Selbstmord. Das gab es relativ häufig in der römischen Kultur, auch einige römische Kaiser mussten das dann gezwungenermaßen machen. Aber das galt als ehrenhaft, wenn ich mich selbst umbringe. Dann war das wieder in Ordnung und die Familie hatte keine Schande. Also das, was er tut, tut er für seine Familie, dass da keine Schande ist. Aber wir sehen natürlich auch, er ist am Verzweifeln. Er sieht, ich habe versagt. Das hat nicht funktioniert, mein Leben ist zu Ende und ich will noch das retten, was ich retten kann. Und wenn es ist, durch diesen sinnlosen Selbstmord. Und dem Kerkermeister, ja, es würde passieren und dann kommt etwas, was ja noch diesen Geist Gottes, diese Anbetung zeigt. Herr Paulus hätte ja auch sagen können, ja, lass den ruhig umbringen. Ist ja ein Gefängniswärter, hat uns eingesperrt, ne? Der hat mir was Böses getan. Der hat mich nur extra in den Block gelegt, das war ganz schön eng und so weiter. Also, weg damit. Ne? Nicht so schlimm, wir können ja immer noch alle anderen retten. Aber den brauchen wir jetzt nicht. Das ist ja ein ganz fieser Römer. Passiert nicht. Und was hier jetzt anfängt ab Vers 28, ist diese Rettung auf zweierlei Art und Weise. Er rettet ihm das Leben und dann rettet er ihm das ewige Leben. Und dann sagt er, tu dir kein Leid an, denn wir sind alle hier. Und man merkt so richtig in dieser Szene, wenn man das liest, was da passiert, was auch in diesem Gefängniswärter vor sich geht, der völlig verdattert ist. Weil Paulus sagt, du brauchst dir nichts antun, du brauchst jetzt nicht denken, du kannst dein Leben wieder durch diese Tat herstellen, weil das wahre Leben ist nur bei Jesus. Wir sind alle hier. Es gibt keinen Grund, etwas Falsches zu tun, was eine Welt vorgibt, die grausam und brutal ist. Und es war die römische Welt. Da steuern wir ja auch so langsam Stück für Stück wieder hin unter dem Deckmantel der Liebe. Aber er sagt es dann, ne? Und dann tut ihr kein Leid an, denn wir sind alle hier. Und er aber forderte Licht und sprang hinein und zitternd fiel er vor Paulus und Silas nieder. Die hatten sich nicht bewegt. Und auch das finde ich so schön. Ne? Wenn ich im Gefängnis sitzen würde, mein erster Impuls wäre Tür auf, raus. Die hatten sich nicht bewegt, Paulus und Silas. Die Türen gingen auf, die Möglichkeit war zu gehen, zu fliehen. Genau das war ja der Grund, warum der Gefängniswärter dachte, er bringt sich um. Machen sie nicht. Vielleicht mit dem Gedanken, ich bleibe noch hier, vielleicht hat ja Gott noch was mit mir hier vor. Ich finde es manchmal so spannend, Dinge auszuhalten, auszuharren. Vielleicht hat Gott da ja noch was vor. Dinge anzunehmen, auch wenn die Türen alle offen sind, auch wenn ich da fröhlich rausrennen könnte, zu sagen, ich bleibe jetzt noch hier. Was hat Gott hier noch vor? Und dann springt er hinein. Es war die absolute Finsternis. Er musste noch extra ein Licht anfordern. Und dann sieht er Paulus und Silas und fiel zitternd vor ihnen auf die Knie. Und ich finde diese Geschichte deshalb so bewegend. Schauen wir, wie es angefangen hat. Dämonischer Geist, schauen wir, wie es weiterging. Sie treiben ihn aus, sie werden dann unrechtmäßig geschlagen, kommen ins Gefängnis. Und da war diese ganze Allmacht der Welt, der Gefängniswächter, der Wächter, der alles in der Hand hält, der sie einsperren kann oder nicht. Und dann endet es um Mitternacht damit, dass er zitternd vor ihnen kniet. Das ist Gott. Das sind die Auswirkungen der Anbetung. Es geht gar nicht darum, dass er jetzt Paulus und Silas anbeten soll, auch nicht uns oder dass wir angebetet werden oder für toll befunden werden, sondern dass man in unserem Leben diese Fußspuren Gottes sieht, die Gestalt Christi in unserem Leben, dass Menschen dann sehen, da ist etwas, das kann ich nicht greifen und am Ende muss ich sogar das Knie davor beugen, wie es in Philipper 2 dann auch steht. Und dann kommt diese Frage, die ich so wunderbar finde: Ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Was ist es? Was ist der Sinn des Lebens? Was ist der Zweck, warum ihr hier seid? Was will dieser Gott? Mal für uns übrigens, falls ihr mal jemals in die Situation kommt, jetzt weniger mit Gefängnis, sondern eher mit der Frage, was muss ich tun, gerettet zu werden, hast du da eigentlich eine Antwort drauf? Oder musst du da erst den Pastor anrufen, der wahrscheinlich auch keine Antwort hat? Aber brauchst du da einen Telefonjoker? Hast du eine Antwort drauf, wenn jemand zu dir sagt oder dich fragt, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Jesus Christus annehmen als Herrn und Gott. Und dieses Retten ist wirklich die Rettung für die Ewigkeit, weil dieser Mann in dem Moment erkannt hat, dass da was Größeres gibt in seinem Leben. Etwas, was allmächtig, allgegenwärtig und allwissend ist und was meine ganze Hingabe, mein ganzes Leben verdient. Anbetung. Und dann kommt die Antwort, und die können wir auch gerade so übernehmen: Glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden, du und dein Haus. Wo er sagt, Glaube, das ist dieses Vertrauen, das Beziehungswort. Hab eine Beziehung, eine lebendige Beziehung mit Christus. Lebe mit ihm und du wirst gerettet werden. Das ist auch nicht, du könntest dann, ne? Du kannst anfangen, so einen Beziehungsstatus herzustellen. Ihr dürft euch mal kennenlernen, geht miteinander essen. Nein, du wirst gerettet werden, wenn du ihn annimmst. Und dann wirst du in dieser Rettung, und das ist Anbetung, immer mehr ihn kennenlernen, immer ihm ähnlicher werden. Und es wird nichts Besseres geben für dein Leben. Und das ist auch die Auswirkung, du und dein Haus, die sind nicht automatisch gerettet, steht auch nicht drin, ne? Wenn man Jesus nicht annimmt, ist man trotzdem gerettet, das Haus, das steht da nicht. Aber du wirst ein Segen für dein Haus, weil da was reinkommt, nämlich die Liebe, das Evangelium. Das wird auf deine Familie, und das lesen wir dann auch, Auswirkungen haben. Und das heißt dann auch, an Gott gläubig geworden sind mit seinem ganzen Haus, die mussten alle Jesus annehmen. Das war kein Automatismus. Wenn wir irgendwo sind, dass dann alle gläubig werden, das funktioniert bei Gott nicht und steht da auch nicht drin. Aber du wirst dein Haus ein Segen sein, weil du diesen lebendigen Gott kennst. Glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden, du und dein Haus. Letztendlich ist es das, wo wir dann auch immer wieder eingesetzt werden. Was ist Anbetung? Wir sind bereit, ihm zu folgen. Und sie redeten das Wort des Herrn zu ihnen und samt allen, die in seinem Haus waren. Und dann haben sie das Evangelium ihnen erzählt, im ganzen Haus. Das ist auch Anbetung, zu wissen, an wen ich glaube, was ich glaube. Und das ist auch Anbetung, das weitergeben zu wollen. Und nochmal, die Nacht war lang. Das war alles noch in einer Nacht, wo sie geschlagen wurden, wo sie im Gefängnis saßen, wo sie eine unangenehme Situation hatten. Das war alles noch in einem Zug. Da war nicht eine Woche Urlaub dazwischen. Aber sie hatten einen Auftrag, Anbetung. Ich schaue auf ihn und diese Auswirkung. Und dann nahm er sie in jener Stunde und wusch ihnen die Striemen ab. Dann werden sie überhaupt erstmal medizinisch versorgt und ließ sich taufen. Alle die Seinen, sogleich alle, die diesen Glauben angenommen haben, kam die Taufe. Und er führte sie hinauf in sein Haus und ließ ihnen den Tisch decken und jubelte an Gott gläubig geworden mit seinem ganzen Haus. Sein Leben hat sich verändert von Verzweiflung, ich bringe mich um, plötzlich in derselben Nacht zu Jubel, ich bin gerettet, hat sich auch gleich taufen lassen, da gab es nichts. Und das finde ich so schön in dieser Geschichte, dass es alles anfing in der dunkelsten Stunde, ich fange Gott an anzubeten. Und ich möchte euch einfach ermutigen, ich weiß nicht, was gerade los ist in deinem Leben, bei manchen weiß ich es, bei vielen weiß ich es nicht. Man will vielleicht auch nicht über alles sprechen. Aber hab den Mut, Gott alle Ehre zu geben, ihm ganz zu vertrauen, ihn anzubeten und dann zu schauen, was er daraus macht. Und er geht seinen Weg. Er hat einen Plan. Und selbst am tiefsten Punkt, in der tiefsten Finsternis, in der tiefsten Trauer, ist Gott allmächtig und kann daraus was entstehen lassen, was wir nicht mal ansatzweise sehen. Aber auch hier bitte, Gott ist auch gleichzeitig in der Vergangenheit, in der Gegenwart und Zukunft. Er denkt in anderen Dimensionen, nicht in einem Jahr, nicht in einer Woche, manchmal in 10 Jahren, aber wir wissen es nicht. Was unsere Aufgabe ist, dass wir ihm unser ganzes Leben anvertrauen und ihm zur Ehre leben. Und dann passieren Wunder, die wir so gar nicht erahnt hätten, die wir auch gar nicht planen können. Und das ist das, was diese praktische Anbetung ist, die Auswirkung der Anbetung. Aber es fängt an mit dem Einsatz, und damit möchte ich schließen in Vers 25, um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobsangen Gott. Und die Gefangenen hörten ihnen zu. Die haben das gehört. Die haben gehört ihr Bekenntnis. Vielleicht sogar gespottet, ne? Wie kann man denn jetzt noch an irgendeinen Gott glauben in dieser Situation? Aber sie haben es gehört. Es fing mit dieser Entscheidung an, Gott anzubeten, alle Ehre zu geben, nicht auf mich zu blicken, sondern auf ihn allein, weil er alles daraus machen kann, möchte zum Abschluss beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass wir solche Vorbilder in der Bibel haben, die es auch nicht einfach hatten, da wo auch nicht alles geschmiert lief, aber die eine Entscheidung getroffen haben, nämlich einem Herrn zu dienen, einem, dem alles gehört, dem die ewige Anbetung auch gehört, dem unser Leben gehört. Und diese Entscheidung ist so unglaublich wichtig, denn wir wissen, wo wir hingehen, wir wissen, auf welches Ziel wir zulaufen und wir wissen, wem alle Ehre gebührt. Danke auch, Herr, dass wir in eine Gemeinschaft zusammengesetzt sind, wo wir uns gegenseitig unterstützen dürfen und daran erinnern dürfen, dass wir für dich allein leben wollen und dass du der Herr bist und bleibst. Amen.